Hallöchen, ihr Lieben, hier ist die Shake und bevor es gleich mit unserer regulären Podcast-Folge losgeht, muss euch die Cora noch ein paar unglaubliche News mitteilen, über die ich mich sehr, 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 sehr gefreut habe. Cora, erzähl doch mal, was bei dir demnächst so los ist.
Hey, einige haben es vielleicht schon mitbekommen. Ich bin eine der neuen Gitarristinnen der Heavy Rock Doom Band Lucifer. Und ich freue mich schon unglaublich auf alles, was da kommen mag. Wir sind auf Tour. Wir fangen an am 27. Juni in Hamburg im Nordspeicher. Dann geht es weiter am 29. Juni in Berlin im Lido. Am 30. Juni auf dem Gröner Lund Festival in Stockholm. Dann am 31. Juli auf dem Beyond the Gates Festival in Bergen in Norwegen. Und am 25. Oktober auf dem Margate Rock in England.
Schneeweiß und Rosenrot, Rock'n'Roll, Heavy Metal, Kultur und das Leben. Der fetzige Podcast mit Cora und Shake. Ja, hallo und herzlich willkommen zu der inzwischen dritten Ausgabe unseres Podcasts Schneeweiß und Rosenrot. Ich sag's jetzt mal dazu, weil es ist ja der fetzige Podcast über Rock'n'Roll, Heavy Metal, Kultur und das Leben mit uns beiden, mit mir. Ich bin die Shake und mir sitzt gegenüber die wunderbare
Cora.
Ja, so ist es. War wie einstudiert.
Ja, wir haben das gut gemacht.
Ja, wir haben das wochenlang, haben wir das jetzt vorm Spiegel geübt.
Ja. Beziehungsweise du hast es gut gemacht. Ich habe eigentlich bloß meinen Namen gesagt.
Aber sehr gut auf deinen Einsatz, Cora. Du hast eine Pistole geschossen,
ja,
ist das Thema.
Das weiß ich.
Ja, Cora, wie geht's dir? Ich glaube, deine letzten Wochen waren spannender als meine.
Ja, also akut geht's mir gut, bis auf das, dass ich ein bisschen eine Bindehautentzündung habe. Die habe ich mir zugezogen.
Ach,
ja, zugezogen durch meine liebe Tochter, und ich schaue ein bisschen aus gerade im Moment, als hätte ich 3 Tage lang durchgemacht. Oder
ich finde, man sieht da die Bindehautentzündung gar nicht an.
Ja, es wird besser, aber ich wach dann in der Früh auf und habe echt, es sind so Flashbacks aus meiner Kindheit, so völlig zugepappte Augen.
Ah ja, das kenne ich auch noch. Das war nicht schön,
ja,
wenn man
genau, so
fast gar nicht aufkriegt in der Früh.
Ja, okay, ja, heute war der Fall, da wo ich dann wirklich so einaugig dann aufgewacht bin.
So Piratinnenmäßig.
Genau, aber also das ist Gott sei Dank schon abklingend. Und ansonsten, ja, die Tour war der absolute Oberhammer. Es war sowas von cool. Also ich muss sagen, ich habe mich selten so aufgehoben gefühlt in meiner Umgebung. Ich habe mich so richtig am Platz gefühlt.
Ja, das ist aber schön.
Also wirklich, das war echt, also metaphysisch kann man es fast sagen.
Wow.
Nein, echt, also voll die Offenbarung. Ich habe mir gedacht, ja, okay, ich glaube, das ist das, worauf ich mein ganzes Leben lang hingearbeitet habe.
Ja, es war schon die erste Tour so lang am Stück für dich, gell?
Genau. Am liebsten würde ich das eigentlich immer machen. Und am liebsten würde ich einfach meine Familie mitnehmen und nur noch Tourenmusik machen.
Ich wollte nämlich gerade sagen, was du jetzt für Konsequenzen aus der Erkenntnis ziehst, dass das genau deins ist.
Ja, also gute Frage.
Noch keine Antwort.
Noch keine Antwort. Das ist schwierig. Schließt an das an, worüber wir in der letzten Folge am Ende gesprochen haben. Ich muss halt jetzt haushalten, beziehungsweise schauen, wie ich das alles unter einen Hut bekomme.
Ja.
Und großes Vorbild in der Hinsicht ist die Philippa von Thundermother.
Mhm.
Weil die hat, also ich meine, die Voraussetzung ist, sie ist quasi beim Headliner die Person, die am meisten zu sagen hat. Das heißt, sie hatte jetzt das Privileg, mit ihrer Tochter und ihrem Mann auf Tour zu gehen.
Ja.
Sodass der Mann von der Philippa halt in der Zeit, wo sie busy war, einfach auf die kleine Tochter hat aufpassen können. Genau. Und ja, auf längere Sicht ist es schon mein Traum, wenn das für mich auch so funktionieren würde.
Mhm. Also es ist ein Modell, das du dir für dich sehr gut vorstellen könntest, wenn es sich umsetzen lässt irgendwie.
Ja, definitiv.
Okay.
Weil ich merke, dass mich das schon erfüllt. Also dass das schon was ist, was ich machen möchte.
Genau. Ja, aber das ist ja schon mal ein großer Schritt in die richtige Richtung, weil die meisten Leute wissen ja bis zum Lebensende nicht so richtig, was sie wirklich erfüllt. Weil man muss es ja erst mal wissen und verstehen, bevor man es dann umsetzen kann.
Ja, aber das liegt bei mir auch daran, dass ich ganz viel ausprobiert habe. Ich habe mein Leben lang Gitarre gespielt oder seitdem ich 9 bin und habe nie aufgehört damit, weil es mich erfüllt.
Mhm.
Aber ich habe auch ganz viel anderes Zeug gemacht. Also, wie gesagt, Literaturwissenschaft studiert. Dann habe ich Bürojobs gehabt in diversen Kulturbereichen.
Mhm.
Habe mich im Lektorat versucht und das war aber immer, also wenn ich mich damit zu viel beschäftigt habe mit dem anderen Zeug, ist mir aufgefallen, dass mir irgendwas fehlt.
Mhm.
Also dass einfach was abgeht.
Ja.
Genau. Und ja, ich glaube, ich bin nur erfüllt, wenn ich Musik mache und wenn ich diese Musik anderen weitergebe und einer eine Freude damit mache.
Ja, ja. Aber das ist doch eine schöne Erkenntnis.
Ja.
Wie gesagt. Mhm. Ist ja noch auch bis da, finde ich, recht früh dahin gekommen an den Stein der Weisheit. Den Stein deiner persönlichen Lebensweisheit.
Ja, den Stein der Weisheit, glaube ich, habe ich noch nicht gefunden, weil jetzt gerade, ich bin vielleicht auf dem Weg dorthin. Ich muss halt jetzt schauen, wie ich das alles unter einen Hut bekomme. Aber
ja.
Zumindest weiß ich, was ich will.
Ja.
Nehme ich an.
Ja, das ist doch wunderbar. Ich finde das sehr gut. Das hätte ich auch gern. Das fehlt mir gerade ein bisschen. Also ich hatte das ja jetzt immer, weil mein Job hat mich ja auch sehr erfüllt. Und jetzt, wo der weg ist, schwimme ich schon so ein bisschen und denke mir schon regelmäßig so, Jacqueline, was machst du denn jetzt eigentlich als nächstes? Und noch habe ich... Da bin ich noch einige Erkenntnisschritte hinter dir auf meinem Weg zu meinem persönlichen Stein der Weisheit.
Aber ich habe gesehen, dass du jetzt ein neues Projekt hast. Ein neues musikalisches Projekt.
Ach so, ja. Ich dachte schon, ja, der Podcast, aber da bist du ja dabei. Was retten jetzt die Frau?
Was willst du jetzt?
Was willst du jetzt schon wieder? Ja, stimmt. Hab ich. Ja, ja. Wir haben uns jetzt wieder ganz sachte und sanft in den Sattel geschwungen.
Cool.
Ist ja ein Duo jetzt erstmal und hat jetzt aber auch gerade noch keine große Live-Karriere im Blick, weil ich jetzt gerade auch gar keine Zeit habe. Aber ohne Musik geht's halt eben nicht. Und irgendwie ist es gerade ganz schön, Songs schreiben, aufnehmen, miteinander im Proberaum rumwursteln, Videos machen, halt einfach kreativ sein.
Super.
Musik
ohne
machen.
Ohne Druck.
Alles scheißegal.
Cool.
Da ist überhaupt keine Agenda dahinter. Da ist überhaupt kein, wir müssen jetzt Promo machen, wir brauchen Reichweite, wir brauchen das und das. Es ist gerade alles scheißegal bei uns und das ist wunderbar. Und das ist auch genau der Weg, wie ich gerade Musik machen kann, weil alles mit Druck wäre gerade nicht umsetzbar.
Mhm. Ja.
Deswegen, ich glaube, das wird sich auch mal wieder ändern wahrscheinlich. Aber zur aktuellen Lebenssituation passt es jetzt gerade ganz gut.
Ja.
Deswegen ist das ganz schön.
Cool, dass du einen kreativen Output hast. Ich finde, dass das sau wichtig ist, dass man halt einfach irgendeinen Weg findet, um sie kreativ auszudrücken.
Irgendwo muss man es rauslassen.
Ja.
Das staut sich sonst bis unter den Scheitel und irgendwann quillt es aus allen. Das ist nicht gut. Wenn es so vulkanartig explodiert, das ist bei mir vor allem ganz gefährlich. Deswegen ist es besser, wenn ich da vorher schon interveniere. Und mir da irgendwie gesunde Wege suche, um das rauszulassen. Und da bin ich jetzt auch echt froh drum. Apropos gesunde Wege und so weiter. Ich muss ja sagen, dass unsere letzte Podcast-Folge in mir noch sehr weitergearbeitet hat. Wir haben ja sehr viel gesprochen und sehr lang gesprochen. Und wir haben diesen Text über die Frau und die E-Gitarre besprochen, den du mitgebracht hattest. Und das hat in mir drin verschiedenste Fässer aufgemacht.
In mir.
Und obwohl wir ja eh schon einen super langen Podcast gemacht haben, sind wir nicht ansatzweise dazu gekommen, jedes Fass, das sich so aufgemacht hat, irgendwie fertig zu besprechen. Und deswegen war es für mich jetzt dieses Mal gar nicht so leicht, ein Thema zu finden, das ich mit dir besprechen möchte, weil eben so viel in meinem Kopf herumschwirrte. Aber es hilft ja nichts, man muss sich ja für irgendwas entscheiden. Und das ist jetzt einer der letzten Podcasts, den wir machen. Deswegen macht es ja gar nichts. Aber ich wollte nur noch mal sagen, das fand ich ein sehr schönes und spannendes Gespräch. Und das hat mich hinterher noch beschäftigt.
Mich ja, extrem. Also ich habe zwischen der Aufnahme und unserer letzten Aufnahme ist tourbedingt ein bisschen Abstand. Und ich habe dann die Aufnahme nach der Tour angehört. Und ja, ich habe mal danach gedacht, wow, in welche Ecken wir da reingeschaut haben, in welche thematischen. Ja. Also richtig cool.
Bin ja, auch spannend mit eben, wenn dann jede von uns ihre Erfahrungen reinbringt, die wir ja noch nicht voneinander kennen und so, und neue Aspekte und neue Punkte und ja auch Punkte, an denen man gedanklich noch weiterkauen muss, weil man jetzt kein abschließendes Gedankenergebnis hat.
Ja.
Und das fand ich eigentlich total cool. Aber
Übrigens habe ich, also meinem Instagram-Algorithmus zu danken. Und zwar hat der mir erstens ein Video von Dolly Parton in den Feed eingespült.
Mit den langen Fingernägeln, richtig, wie sie Gitarre spielt. Das hat es bei mir auch gemacht.
Oh Gott. Wahnsinn, das ist so krass, oder? Und ich möchte mich bei allen extrem langen FingernagelträgerInnen entschuldigen, die Gitarre spielen, weil scheinbar geht es. Weil die Dolly Parton hat
das mit krass,
ihren
gell?
Perfekt manikürten Klauen Gitarre spulen, Kinder.
Perfekt. Und zwar nicht schlecht. Ja. Und es sind richtig lange. Mhm. Also es ist nicht so ein bisschen, sondern es sind so richtig lange Fingernägel, wo man denkt, da kann man eigentlich nichts mehr aufheben, nichts anfassen, nichts, aber die haut da einen raus.
Ja.
Aber witzig, genau das Video habe ich auch gesehen und dachte mir so, aha, schau hin, so geht das also auch.
Und weißt du, welches Video ich auch gesehen habe? Ich habe ein Video bekommen, eine Werbeanzeige von einem Gitarrengurt.
Nein, echt jetzt?
Den man um die Hüfte spannen kann.
Oh Gott, jetzt habe ich deinen ganzen Algorithmus zerstört mit meinem Bullshit. Echt, oder?
Ja, so auftaucht.
Boah, so schnell geht das. Ja. Aber das ist doch weird, oder?
Du, sag mal, Frage. Also das ist jetzt interessant, weil was hast du in der Anzeige gesehen in dem Video?
Bei der Dolly Parton?
Na, in der Anzeige für den Gitarrengurt. Was war das?
Es war eine Frau.
Aha.
Die das rumhatte.
Ja.
Und die hat dann da gespielt und hat sie sogar so gedreht vielleicht? Ich weiß nicht, irgendwie sowas. Oder träume ich es, aber es war auf jeden Fall eine Frau.
Aha, gedreht hat sie es ja, dann haben wir dasselbe Video gesehen. Ja. Aber auch irgendwie bezeichnend, dass das eine Frau ist. Irgendwie.
Ja klar, mit den schwachen Frauenschultern.
Ja.
Die müssen, ich habe dann tatsächlich mal nachgeschaut, nachdem ich das Video gesehen habe, und habe dann auch mal eine Werbeanzeige mit einem männlichen Testimonial gesehen.
Ah,
also war auch mal ein Herr dabei, aber es war überwiegend waren Frauen, die mitgespielt haben. Aber echt lustig, gell?
Super.
Hau ich diesen blöden Gitarrenhüftgürtel raus und dann haust du die Werbung da rein. Mein Gott, ey.
Aber wer weiß, selbst, also es ist ja schwierig, inwiefern die Handys dazuhören, aber ich habe gehört, dass manchmal einfach der Algorithmus mehr oder weiß, was du als nächstes denkst, so ungefähr, oder woran du als nächstes denkst.
Ja, das ist ja inzwischen irre.
Ja, genau.
Also
von dem her,
wirklich, es funktioniert einfach.
Weiß ich gar nicht, ob da jetzt halt du einen Einfluss drauf gehabt hast oder ob das einfach das Nächste war, was der Algorithmus in mein Feed einspült. So.
Na, das werden wir wahrscheinlich nicht abschließend klären können, wie rum es jetzt genau war, weil natürlich der Zufall ist groß.
Ja, voll.
Auf jeden Fall. Eieieiei. Wir sprechen heute von einer Person, die nicht so einen Gitarrengurt verwendet.
Ja,
und
es
ist ja schon mal was.
Es ist ja schon mal was.
Ich kenne auch keine echte Person, die so ein Gitarrengurt verwendet. Von daher, glaubt, da macht man sich lieber das ganze Gesteck kaputt, bevor man mit sowas auf die Bühne geht. Und ich würde jetzt gerne anfangen mit einem Zitat von dieser Person. Mhm. Das Zitat lautet da wie folgt. There's nothing more threatening than a girl with a guitar. Also es gibt nichts Bedrohlicheres als eine Frau mit einer Gitarre. Cora, was denkst du von diesem Satz und was denkst du, wer könnte das gesagt haben? Was für eine Art von Mensch?
Mir kommt der Satz bekannt vor, aber ich glaube deshalb, weil du sowas Ähnliches gesagt hast in der letzten Folge.
Mhm.
Da ging es darum, da hast du mich gefragt, ob ich nach der Show voll von Männern angegraben werde,
ja,
approached werde. Und dann ging es darum, dass ich habe dann gesagt, ja, das hält sich in Grenzen. Und dann hast du gemeint, ja, vielleicht ist das nur ein bisschen furchteinflößender für Männer, wenn es quasi eine Gitarristin ansprechen als jetzt vergleichsweise eine Sängerin.
Ja.
Daher kenne ich das jetzt. Deshalb, glaube ich, kenne ich die Person, die das gesagt hat, jetzt auf Anhieb nicht. Aber du wolltest da eigentlich wissen, was ich von dem Satz halte, oder?
Beides.
There's nothing more
threatening than a girl with a guitar.
There's nothing more threatening than a girl with a guitar. Interessanter Satz. Einerseits, aus welcher Perspektive? Also, ist a girl with a guitar only threatening to a male person? Or is a girl with a guitar threatening to all people? Sehr interessant. Ich glaube, also der Aspekt, wenn man jetzt sagt, okay, nur bedrohlich gegenüber männlichen Personen, ist es halt quasi der Sachverhalt, dass Mädels sozusagen den Männern die Position streitig machen, an der Gitarre und die Männer dadurch ihr Männlichkeitssymbol verlieren.
Mhm.
Es ist aber quasi, wenn man es jetzt allgemeiner sieht, bedrohlich gegenüber anderen Menschen, weil es natürlich soziale Konstrukte aufbricht. Mhm.
Aber würdest du jetzt sagen, dass diesen Satz eine Frau oder ein Mann gesagt hat?
Ich würde sagen, das hat eine Frau gesagt.
Richtig. Das ist richtig. Und die Frau, die diesen Satz gesagt hat, wurde zum Beispiel nur ein paar Sidefacts, eigenen Aussagen zufolge, zum Beispiel von Geddy Lee und Co. ausgelacht, als sie und ihre Band 1977 in Detroit für Rush eröffnet haben. Rush bestreiten das bis heute, aber die Band, denen es passiert ist, die sagen, es war so. Molly Hatchet soll über diese Frau gesagt haben, ich kann nicht glauben, dass wir für eine Schlampe öffnen müssen. Und meine absolute Lieblingsband, in Klammern Ironie, die Scorpions, waren extrem schlecht drauf, weil die Band der Frau, von der wir heute sprechen, in Deutschland zeitweise mal beliebter war als die Scorpions. Und das haben die Scorpions überhaupt nicht gut verkraftet. Und dazu ein weiteres Zitat aus dem Jahr 1987 zu diesem Scorpions-Vorfall. Das hat diese Dame in einem Interview mit Spin Magazine gesagt. Sie sind Arschlöcher, Arschlöcher und es ist mir egal, wenn du das druckst.
Sehr gut.
Und das hat mir schon imponiert, das mit den Scorpions, weil da habe ich, ich weiß gar nicht, warum ich die Scorpions nicht leiden kann, aber ich kann sie einfach nicht leiden. Nur das mal für alle HörerInnen da draußen, dass wir das gleich einmal abgeklärt haben. Die Shake und die Scorpions. Es geht
überhaupt nicht. Mag's nicht. Ich habe da keine Meinung. Ich finde die Scorpions die musikalisch gut. Ich weiß nicht, wie die persönlich drauf sind. Null Plan.
Ich mag ja viele Bands auch, die ähnliche Sachen machen wie die Scorpions, aber in Scorpions dreht es mir irgendwie aus irgendeinem Grund die Zehennägel auf. Ich kann nicht einmal sagen, genau woran es liegt, aber da ist so...
Das Näseln vom Klaus Meine.
Ja, unter anderem und den, oh, den Rudolf Schenker, Frank Habe. Und na, egal.
Mhm.
Wir reden aber heute Gott sei Dank nicht über die Scorpions,
ja,
sondern über die Frau, die diese Sachen gesagt hat. Diese Dame wurde am 22. September 1958 als Joan Mary Larkin in einem Vorort von Philadelphia geboren. Klingelt da was bei dir?
Nein.
Sie zieht dann irgendwann als Jugendliche mit ihrer Familie nach Hollywood und beginnt mit 14 Jahren mit dem Gitarrespielen.
Mhm.
Von ihrem Gitarrenlehrer, den sie da am Anfang hatte, wendet sie sich relativ schnell wieder ab, weil der Typ ihr ständig einfach nur Folksongs beibringen will und sagt, Mädchen, spielen nicht E-Gitarre.
Ach, haben wir es schon wieder. Ist das krass.
Cora, du gibst ja selber auch Gitarrenunterricht. Wie findest du diesen Ansatz von diesem Gitarrenlehrer?
Du, ich bin da raus, weil ich im Moment Kindern Gitarrenunterricht gebe und beim Fridolin 1 gerade bin. Also das ist Fridolin 1, sein Kinderlieder.
Aber du würdest wahrscheinlich, wenn es einmal zu Highway to Hell geht, nicht sagen, Mädchen, ja, spiel nicht E-Gitarre.
Ja, das würde ich nicht machen, das stimmt. Ich kenne mich weniger im Folk aus, als ich mich im Metal auskenne.
Ja.
Wäre das dann der natürliche Weg von Kinderlieder direkt zu Metal.
Ja, ja. Aber es ist schon verrückt, oder? Wenn du
voll
eine Schülerin hast, die sagt, ich will rocken, und der Lehrer sagt, nö, Mädchen spielen nicht E-Gitarre. Du spielst jetzt weiter schön die Folksongs, die ich dir beibringen möchte. Naja, aber sie sagt dann gleich, das ist nichts für sie, und sie bringt sich dann weiter einfach selber so ein bisschen bei.
Gut.
Und Joans Eltern trennen sich dann irgendwann, und weil ihr aber schon früh klar ist, dass sie unbedingt ein Rockstar werden will, ändert sie ihren Nachnamen in
zu Jet.
Ja! Sehr gut, Cora. Und Punkte für die Kandidatin. Das klingt in ihren Ohren eben einfach cooler als Larkin.
Mhm.
Stimmt ja auch.
Stimmt.
Joan, ja. Jet ist schon flüssig, geht gut über die Lippen, finde ich. Und Susie Quattro ist übrigens ein großes Vorbild von der jungen Joan Jett. Und ich bin mir sicher, dass wir über die Susie Quattro auch noch sprechen werden in einer anderen Folge, weil mit der habe ich auch schon persönlich ziemlich lustige Geschichten erlebt.
Wow.
Und das ist, glaube ich, auch nochmal eine Podcast-Folge wert. Aber heute eben geht's um Joan Jett. Und ich habe ja schon gesagt, die ziehen dann nach Los Angeles. Da ist sie gerade so um die 14 Jahre alt. Und da hat sie dann auch ihre ersten Furtgeh-Erlebnisse. Was wahrscheinlich deutlich aufregender war als die Partys, auf denen wir beide früher so unterwegs waren, könnte ich mir vorstellen. Cora, wie hast du angefangen wegzugehen und wo?
Also, ich bin ja vom Lande und vom Land gibt's ja dann also immer so diese Diskos in die, das sind dann so Scheunen
ja.
Diskos
ja, ja.
In Hinterhugel-Hapfing
ja.
und der Empferbau
ja.
und da oder Daing.
In Daing? Wie heißt das eigentlich?
Teugen.
Ah ja, okay.
Ja, genau.
Dialekt, herrlich.
Ja, und ich kann mich erinnern, so mit 16, ab dem Moment, wo man ja fortgehen darf, offiziell, war ich auf ein paar so in Anführungszeichen, Bauern dessen.
Haben wir auch gesagt, Bauernfestel haben wir auch gesagt dazu. Gar nicht despektierlich gemeint, aber es war halt immer in irgendeiner großen Scheune.
Ja,
ja, ja, so vom Bauernhof. Ja.
So hat es angefangen bei mir und so blieb es auch lange bei mir. Na, ich bin auf dem Land aufgewachsen, also jetzt nicht in einem Kurdorf, aber in einer Kleinstadt. Und ja, da hat das Wochenende eigentlich sehr lange immer sehr gleich ausgeschaut. Man hat sie immer in derselben Borzendorfer und hat sie dann einen okagelt.
Ja, yeah. Das ist jetzt Schicksal. Okagelt. Ja, das war bei mir ähnlich, wobei bei mir gab's einen sehr tollen Jugendtreff.
Mhm.
Das
ja,
war einer der
auch
letzten Selbstverwalteten und der war super alternativ und links und da gab's auch eine Bühne und da haben eigentlich alle meine FreundInnen angefangen mit ihren Bands. Also eigentlich
ja.
alle aus meinem Bekanntenkreis haben ihren ersten Auftritt im Stellwerk in Bad Aibling gehabt.
Ja, war bei uns und also das habe ich jetzt halt vor lauter Borzen ganz vergessen. Dass ich auch ohne das Jutz, wenn es das Jutz in Abensberg nicht geben wird, dann stünde ich jetzt nicht hier, wo ich bin.
Ja,
also,
das ist bei mir definitiv auch so. Das war wichtige Einrichtung. Cool, alternative Leute, wie gesagt, selbstverwaltet und einfach schon auch viele KünstlerInnen hervorgebracht. So, also wirklich super viele kreative Leute, die sich da getroffen haben. Und das war sehr schön. Aber wahrscheinlich war es trotzdem bei Weitem nicht so spannend wie Los Angeles Anfang der 70er Jahre.
Das glaube ich jetzt auch, ja.
Der Lieblingsclub von Joan Jett damals hieß nämlich Rodney Bingenheimer's English Disco. Auf dem sagenumwobenen Sunset Boulevard in Los Angeles. Ich finde den Namen schon Wahnsinn. Rodney Bingenheimer's English Disco. Und der Rodney Bingenheimer, der war damals ein sehr bekannter DJ und ja, Szeneakteur. Heute würde man sagen It Girl, It Guy. So ein Typ, der sich gerne mit berühmten Menschen umgibt und diesen Lifestyle so mitlebt. Und der war total der UK-Fan und totaler Glamrock-Fan. Und sein Club war deswegen auch vor allem für alle Glamrock-Aficionados und Aficionadas gemacht. Da lief halt nur Mark Bolan und David Bowie hoch und runter. Es war quasi einer der großen Szenetreffs der Popkultur damals, der Counterculture, eine Anlaufstelle für KünstlerInnen und Paradiesvögel. Da gibt's auch wirklich coole Fotos von diesem Club. Und außerdem war Rodney Bingenheimers English Disco sehr bekannt für den doch vermehrt aufkommenden Drogendurchlauf, der da stattgefunden hat. Also alles, was dazugehört. Jetzt haben wir den Rock'n'Roll, die Drugs und dann fehlt natürlich noch
der Sex.
Ja klar, ohne den geht's ja nicht. In den 70er Jahren sowieso nicht. Und da gab es viele Rockstars, die da verkehrten auf mehreren Sinnesebenen, also Iggy Pop, Led Zeppelin, Kiss, Slade. Und wofür dieser Club auch berühmt war, für die vielen minderjährigen Mädchen, die da mit offenen Armen aufgenommen wurden. Ganz genau. Die Bowie-Biografen Henry Edwards und Tony Zanetta haben über das Durchschnittsalter in dieser Disco geschrieben, ich zitiere mal: Das Publikum im Club war zwischen 12 und 15 Jahre alt.
Oh, ist das eklig.
Ja, stramm, ne?
Oh.
Also ist richtig krass. Man sagte auch, dass neben Bier vom Fass das meistverkaufte Getränk Cherry Cola war, weil die ganzen jungen Girls Cherry Cola getrunken haben.
Klar, hab ich ja gemacht.
Und ich sage jetzt mal, mit allem gebotenen Zynismus der folgende Satz, dass eine sehr lebendige Groupie-Szene deflorierte, wie auch immer man das sagen möchte. Und jetzt kommt noch ein neuer Hammer, dann höre ich auch auf mit dem. Die waren teilweise so jung, dass sich der Begriff Baby-Groupies etabliert hat.
Ach du Scheiße. Oh.
Ja.
Ist das asozial?
Ja. Oh. Da lauft's einem doch eiskalt an Buckel runter, oder?
Das ist schlecht. Boah. Ja, und eiskalt an Buckel runter.
Ja. Also das auch jetzt nur am Rande. Ich finde, das ist ein Kapitel für sich, weil diese Rockwelt und Minderjährige auch in Songs und so, wie das irgendwie immer so romantisiert wurde von vielen Bands, ist irgendwie, dazu habe ich einiges zu sagen, aber dafür brauche ich ja stabilere psychische Verfassung und die habe ich halt nicht. Das machen wir mal. Das machen wir mal von anders.
Okay.
Aber ich wollte jetzt nur mal so, wie das da ungefähr zuging in dieser Rodney Bingenheimers English Disco. Es war ein großes Sehen und gesehen werden, ein It Place, Zentrum der Glitter Scene in Los Angeles. Und da trieb sich die Joan Jett gerne herum.
Und die war damals, hast du gesagt, so 14?
Ja.
Oder so? Ja.
Ja.
Okay.
Die 14 Jahre alt. Und wer sich zu dieser Zeit ebenfalls in dieser Szene herumgetrieben hat, war Kim Fowley. Und das ist quasi ein Spätzle gewesen von allen wichtigen Leuten aus dem Business. Auch ein guter Kumpel von diesem Rodney Bingenheimer, dem dieser Club gehört. Ein Musiktausendsasser, ein Produzent, Manager, Musiker, Songwriter und vor allem so ein People-Connector.
Ah.
Gibt ja so Leute, die das gerne machen.
Absolut.
Dass sie wichtige die richtigen Leute zusammenbringen. Ja.
Da habe ich auch ein paar in meinem Freundeskreis, die absolut mein Leben verändert haben. Dadurch, dass sie einfach so gut connecten. Ja,
ja. Es gibt's einfach. Die haben da auch ein Händchen dafür und ein Gespür dafür, welche Leute irgendwie zusammenpassen und so. Und ich würde sagen, das hatte er durchaus auch. Und er hatte eine große Vision. Er wollte eine All-Girl-Rockband formen.
Mhm.
und über eine Bekannte, die Songtexte schrieb, die hieß Carrie Chrome, trifft Fauli dann schließlich in diesem Disco-Club minderjährigen Szenetreff auch Joan Chett, die sich als Rhythmusgitarristin qualifiziert für sein Projekt. Und kurze Zeit später trifft er dann auf dem Parkplatz vom Rainbow Bar and Grill, ist ja einer der legendären Orte auf dem Sunset Strip, die Schlagzeugerin Sandy West. Und die kauft er natürlich auch gleich ein. Also sind wir schon zwei.
Literally? Also ist es wirklich so, dass er es einkauft?
Nein.
Oder?
Nee, bayerisch oder? Gesagt.
Ja.
Mhm. Er akquiriert sie für das Projekt, sage ich jetzt mal.
Mhm. Weil mich schon interessiert hat, wer dann am Schluss die Kohle gesehen hat.
Ja, da kann ich dir ja nachher noch ein bisschen was dazu sagen. Mhm. Zum Thema Los Angeles. Warst du schon mal in Los Angeles?
Nein, leider nicht.
Ich war ja schon mehrmals in Los Angeles, teils beruflich, teils privat. Und da muss man schon auch sagen, dass der Zauber der vergangenen Tage inzwischen sich in Luft aufgelöst hat.
So schlimm, also, gell?
Naja, Rock'n'Roll is dead auf dem Sunset Strip. Aber ich war im Rainbow. Ich war im Rainbow und habe immerhin noch ein Lemmy an seinem Spielautomaten getroffen.
Ehrlich? Wow.
Ja. Und ihm hätte dann meine blonde Freundin sehr gut gefallen, glaube ich. Hat er immer mal wieder verschmitzt drüber gegrinst, aber sie wollte sich nicht für die gute Geschichte opfern an diesem Abend. Und sie hat es schon umgeschickt. Gesagt, da, jetzt gehst du mal hin, lass du mal mit dem Lemmy uns ein bisschen ratschen, vielleicht nimmt er uns mit heim.
Ja.
Dann können wir mal seine komische Wohnung da anschauen, die in der Doku und so.
Ja. Sei Nazi.
Vollgestopftes Nazi-Höhle, ja.
Sei Nazi-Höhle, ja.
Mit den ganzen, ja, wie nennt man es? Memorabilia.
Ja, richtig, genau.
Genau. Genau. Er wollte sie nicht. Naja, zurück zur Geschichte. Der Fauli ist wie so ein Marionettenspieler, irgendwie kann man sagen. Er akquiriert dann noch die Bassistin Mickey Steele. Die macht dann später bei den Bengals eine ziemlich gute Karriere. Und er holt noch die Leadgitarristin, die Lita Ford, die kennen wir auch alle dazu.
Die kennt man.
Und die Bassistin wird dann aber relativ schnell ersetzt von einer neuen Dame, die heißt dann Jackie Fox. Und in einem weiteren Teenager-Nightclub, es hört nicht auf, namens Obacht The Sugar Shack. So heißt der Club.
Auch geil.
Schrecklich. Da fällt dann dem Kim Fauli und der Joan Chett gemeinsam eine Sängerin auf, die hat dann Auftritt und das ist die Cherie Currie. Und das junge Ding heuern sie auch sofort an. Und diese Band erhält dann im Jahr 1975 den Namen The Runaways.
Mhm.
Und als das passiert, ist Cherie Currie halt einfach 15 und Joan Chett 16 Jahre alt.
Darf ich dazu mal kurz was sagen?
Da wäre jetzt bei mir in meinem Skript, das ich habe, steht, Cora soll jetzt was dazu sagen.
Ja, perfekt. Also wir als hätten wir uns abgesprochen. Es ist einfach schön. Was ich dazu sagen wollte, als abgesehen davon, dass viele Drogen und wahrscheinlich einfach auch minderjährigen Verführungen und so weiter im Spiel sind, finde ich das, also wenn es jetzt das alles nicht geben würde und wenn sich die Mädels einfach so getroffen hätten in dem Alter, das war ja genial. Also es ist leider mit diesem Side-Fact Drogen und Sex, aber die Tatsache an und für sich, dass die Mädels zusammenkommen, um zu musizieren in dem Alter, ist natürlich eine super, super coole erste Vorlage für das, was dann noch kommt.
Ja, absolut. Ja. Finde ich auch. Und ich wollte dich nämlich auch fragen, wie du die Art der Bandzusammenstellung findest.
Mhm.
Das hast du jetzt hiermit beantwortet. Dir wäre es lieber gewesen, die hätten sich in der Schule getroffen und beschlossen, wir machen jetzt eine Girl-Rock-Band.
Richtig. Aber das wäre wahrscheinlich einfach nicht passiert. Da braucht's so einen Kim Fauli, der dann einfach die Marionettenfäden in der Hand hat. Und wie alt war der Fauli zu dem Zeitpunkt? Weißt du das?
Oh, das müsste ich jetzt mal schnell nachschauen.
War der so 20 oder war der 60?
Oh, wahrscheinlich. Cora, das sind so Fragen, vor denen habe ich Angst. Also, der war schon 20 Jahre älter als die Joan Chett.
Mhm.
Also, das hätte mich jetzt auch gewundert.
Es ist halt der Typ, dem ich nehme an, der hat die Band gegründet, weil er das wirtschaftlich findet. Also hat jetzt tendenziell eher weniger Interesse gehabt an dem musikalischen Output, weil Teenager-Girls einfach auch noch nicht so viel musikalische Erfahrung haben, als dass sie jetzt sofort dann einen richtig geilen musikalischen Output machen.
Ja.
Außer sie kriegen von jemandem anders diesen Output vorgelegt, sprich Songwriter.
Ja.
Oder werden gecoacht.
Ja.
Also von dem her nehme ich an, dass der Fauli halt einfach einen wirtschaftlichen Aspekt hinter der ganzen Geschichte gesehen hat. Und jetzt weniger, ja, ich fördere die Jugend.
Ja, natürlich. Also er war Musikmanager, er war Producer.
Ja.
Er hat immer wieder sich auf die Suche begeben nach dem nächsten Big Thing, wo er mitmischen könnte. Also man kann ihm, es ist ja auch irgendwie okay, weil so funktioniert ja das Business auch einfach. Also
ja,
darum
klar.
geht's, wenn du A&R bist oder so oder da mitmischen willst, dann geht's darum, dass du was findest, was funktioniert und was Publikum irgendwie anzieht. Aber ich finde halt das Alter der Beteiligten schon schwierig. Es war ja scheinbar damals ein bisschen was anderes, wenn es da einen Sugar Shack Club nach dem nächsten für Teenager gab. Aber es halt auch immer diese retrospektive Ausrede, naja, damals war das halt anders, also 15 ist 15.
Ja, voll. Also ich muss sagen, wenn ich mir jetzt Filme anschaue mit Schauspielern, die damals voll jung waren, die schauen, also anders quasi. Wenn ich jetzt Filme aus den 80er anschaue.
Aber jetzt höre ich dich nicht mehr.
Hallo? Also ich habe einen Ausschlag noch.
Wo bist du hin?
Oh, oh, warte mal.
Hä?
Ah, warte, ich habe mir.
Sag mal nochmal was.
Hörst du mich?
Jetzt bist du wieder da.
Ja, ich habe mir ausgeschaltet aus Versehen. Wie auch immer.
Ja, das macht nichts. Red
also,
weiter.
Wenn ich Filme aus die 80er anschaue, dann finde ich, schauen die Leute, die so in unserem Alter waren, oft viel älter aus.
Viel älter.
Na? Also. Ja. Ich finde, das ist ein krasses Phänomen, dass die Leute damals einfach älter ausgeschaut haben.
Ja.
Vielleicht hat es was damit zu tun, dass damals die Leute einfach schneller gealtert sind. Aber trotzdem, so wie du sagst, 15 ist einfach 15. Das ist einfach immer nur minderjährig.
Ja.
Und also natürlich wird da wahrscheinlich mit den Eltern oder mit Erziehungsberechtigten geredet worden sein, bei der Vertragsschließung oder so.
Ja.
Aber, naja, also...
Ist ja auf jeden Fall schon auch krass, finde ich, ein Kind, also ein Teenager, auch so einer Welt auszusetzen. Also da geht's ja dann schon drum, jetzt wird ein Album aufgenommen, Konzerte gespielt. Finde ich schon recht früh für so einen Rock'n'Roll-Lifestyle, muss ich sagen. Hat auch nicht allen gut getan, muss man sagen, wie es ja so oft ist. Ja, also er hatte halt einfach diese Vision, dass die Runaways so eine weibliche Antwort auf Grand Funk Railroad sein sollten. Und das sage ich jetzt als vermeintliche Classic-Rock-Expertin. Die Runaways haben ganz gut funktioniert in gewissen Teilen der Welt, aber mit Grand Funk Railroad per se hat das jetzt wenig zu tun. Da würde ich es jetzt nicht vergleichen damit, einfach weil es halt viel punkiger und glammiger und einfach ein ganz anderer Bandansatz war. Gar nicht jetzt schlechter oder, sondern einfach halt komplett was anderes. Mhm. Die hatten dann 75 ihren ersten Auftritt im berühmten Whiskey A Go Go und dann hat er ihnen auch gleich einen Plattendeal organisiert mit Phonogram und das Debütalbum erscheint dann im Jahr 1976 und wie du ja vorher schon mit der Wirtschaftlichkeit gesagt hast, in den Credits ist sehr, sehr oft der Name Kim Fowley zu lesen. Also Produzent Kim Fowley, Arrangements Kim Fowley, Songwriting Kim Fowley und so weiter und so fort. Glaubst du, dass dir mit 15 Jahren ein großer Plattendeal gut getan hätte für die Psyche?
Ich glaube, für mein persönliches Wohlbefinden glaube ich nicht. Ich finde, das ist immer, ich hab jetzt irgendwie an Tokyo Hotel gedacht.
Ja, aber damals, es ist ja so, gell?
Ja, die damals ja auch so alt wie wir waren in etwa und halt einfach mit durch den Monsun da halt voll den Nummer eins Hit gehabt haben. Ich glaube, in der Retrospektive hätte ich nicht tauschen wollen. Natürlich,
ja, die sind ja dann auch nach Amerika geflohen, weil sie es nicht mehr ausgehalten haben.
Ja, ja. Also natürlich, wenn man in dem Alter ist, träumt man davor, berühmt ja. zu werden. Und natürlich ist es ein legitimer Faktor, dass du, je jünger du bist, wahrscheinlich, nehme ich an, vor allem als Frau, Karriere als Künstlerin starten kannst. Also ja. ich sage jetzt mal, flapsig, mit 45 brauchst nimmer auf eine Popsternchen-Karriere hoffen.
Ja, leider nicht, nee.
Ja, leider.
Ja.
Dick unterstrichen, leider.
Ja.
Genau. Was wollt ihr jetzt eigentlich sagen? Ich weiß nicht, wir haben einen Faden.
Sei mal froh, dass du mit 15 keinen großen Plattendeal gekriegt hast.
Ja, genau.
Sehr schade, wie es ist, aber ich glaube, der gesündere Weg
ist der, den ich jetzt hab. Und es ist ja jetzt auch nicht, ich bin ja jetzt auch nicht irgendwie, ich bin weit davon entfernt, dass ich meinen Rolls-Royce kaufen kann.
Ja. Das haben wir schon zwei in diesem Podcast. Vielleicht, wenn wir jetzt einmal große Werbedeals kriegen hier ja? in dem Podcast. Mit,
dann geht's auf.
Schalke. Ich weiß nicht. Dann schwappt die Tausender so einer. Und ja. dann. Also wir werden es euch nicht sagen, wenn es gut läuft, aber ihr werdet es sehen, wenn wir mit dem Rolls-Royce rumfahren.
Ja.
Genau. Dann, wenn es soweit ist, dann wisst ihr, dass wir mit dem Podcast richtig viel Kohle inzwischen verdienen.
Voll.
Das genau. sehe ich uns auch total in so Angeberautos.
Ja, genau. Dann machen wir auch, ab dem Moment, wo wir dann auch mit dem Rolls-Royce rumfahren können, sind wir dann auch quasi, dann sind wir nicht mehr auf Remote-Podcast angewiesen, sondern dann können wir uns auch wirklich treffen, mal in live.
Da kann man so richtig mit dem Studio, ja. jemand anders produziert das und schneidet das und macht den ja. Instagram-Account und wir treffen uns nur noch und recherchieren und ja. quatschen.
Quatsch.
Nur die schönen Sachen.
Ja.
Ja. Ja. So wird's bald einmal sein. Bestimmt. Zurück zu den Runaways. 76 kommt das zweite Album raus, Queens of Noise heißt es. Die fliegen dann aber bei Phonogram raus, weil der Kim Fowley die Zügel so straff in der Hand hält, dass die vom Label sagen, ja, also so haben wir auch keinen Bock, weil da können ja wir überhaupt keinen Einfluss nehmen.
Mhm.
Und 77 geht's dann rüber nach Japan und Japan ist die größte Fanbase von den Runaways. Und da gehen die auf Tour, nehmen dann auch eine Live-Platte auf. Ich reiß jetzt den Rest der Historie mal so ein bisschen im Schnelldurchlauf runter, weil ich am Schluss eigentlich noch auf was anderes hinaus möchte, was ich aber noch nicht verrate. Die Cherie Currie steigt irgendwann aus. Die Joan Jett übernimmt dann die Lead-Vocals. Der Kim Fowley, der streckt schon wieder seine Fühler in Richtung nächste Trüffelsuche aus. Und wie so oft kommt's dann irgendwann zu musikalischen und persönlichen Differenzen. Und im April 1978 ist dann offiziell Schluss mit The Runaways. Für Joan Jett aber ist ja noch lange nicht Schluss, denn wir wissen ja, dass Joan Jett danach noch eine ziemlich blühende Solokarriere geglückt ist. Die lernt 1979 den Produzenten und Songwriter Kenny Laguna kennen, die freunden sich an und die zieht dann sogar wieder nach Long Beach in New York, weil er da wohnt, damit die jetzt richtig eng zusammenarbeiten können. Und die klotzen da auch richtig ran im Studio und schaffen dann quasi das erste Joan Jett Soloalbum, das im Jahr 1980 erscheint. Zumindest in Europa. Da hat sie nämlich das Label Ariola Records für sich gewinnen können. In den USA allerdings lehnen 23 Major Labels dieses Album ab.
Was?
Ja. Wie würden sich 23 Absagen auf dein Gemüt auswirken?
Nicht gut.
ist schon zäh, oder?
23 Absagen bei eigentlich einer schon sehr
halbwegs etablierten Künstlerin.
Ja, und steilen Karriere ist krass. Wer steckt da dahinter? Wer mag die Joan nicht?
Ja, es war einfach, sie haben es nicht gesehen. Echt? Und man muss auch sagen, dass die Runaways tatsächlich in den USA nie so richtig gut funktioniert haben.
Ah, okay.
Also die haben im Ausland besser funktioniert und am besten in Japan. Aber die Joan Jett denkt sich, ja gut, fuck you all und gründet dann kurzerhand ein eigenes Label, Blackheart Records nennt sie's, und bringt das Album da drauf.
Cool.
Kann man natürlich auch machen. Finde ich einen sehr coolen Power-Move, weil es ja. halt Zügel selbst in die Hand nehmen und sich nicht entmutigen lassen, wenn man an sich glaubt. so ein Label, das gründet man ja nicht einfach so. Da braucht man immer, wenn man was gründet, braucht man Anfangsinvestitionen und da braucht man Geld. Und für dieses Geld hat man sich scheinbar bei der Tochter von Kenny Laguna geliehen, weil die fürs College gespart hat.
Shit.
Und da kam der Vati dann mal reingeswoopt und hat gesagt, so, okay, super, dass du so schön gespart hast. Das nehme ich mir jetzt mal kurz. Und ich sag's dir, ich hoffe, dass die das wieder zurückgekriegt hat.
Ja, bitte. Also, ich hoffe,
das
dass die...
Ja, das wäre ja hart, oder?
Ja. Einfach nicht studieren dürfen können.
Wegen Joan Jets scheißgeschissen im Record-Label.
Boah, ist das, oh, das fies.
Ja, aber ich schätze mal, sie hat es zurückbekommen.
Ja, hoffentlich.
Ja. Und die gründen dann auch gleich die Begleitband, weil es hieß ja dann immer Joan Jett and the Blackhearts. Mhm. Das Line-Up hat immer gut durchgewechselt, aber das war halt so der Slogan dieser Band. Und auf dem Debütalbum befindet sich übrigens Joan Jetts größter Hit, Bad Reputation.
Ja. Yeah.
Ist ja eine absolute Hymne, vor allem auch für Frauen im Rock'n'Roll. Mhm. Mit der Grundmessage, tu was du willst, scheiß auf das, was die anderen sagen, lass dir nicht einreden, dass du als Mädchen irgendwas nicht kannst. Und das finde ich tatsächlich bis heute einen sehr wichtigen Song.
Ist es, auf jeden Fall.
Er ist schon immer noch empowernd. Also sie singt ja dann, a girl can do what she wants to do and that's what I'm gonna do. Und das ist einfach, finde ich, so einfach wie es ist, sind es großartige Worte und auch ein schöner Seitenhieb auf die ganzen Arschlöcher, die sie in ihrer Karriere bis dahin auch schon treffen musste und später noch getroffen hat. Und gegen die sie sich auch immer wieder zur Wehr gesetzt hat.
Hat sie aus ihrer Perspektive eine Bad Reputation oder hat sie überhaupt einmal, also gab's schlechte Presse, gab's irgendwie einen Auslöser für den Song?
Das waren, glaube ich, also eher die Erfahrungen, eben wie wir es vorher besprochen hatten, dass viele Männer ihr das nicht gegönnt haben, dass sie als Frau quasi mit dieser wütenden Attitude, sie war ja nie so eine, sie war kein Rockmausi.
Mhm.
Aber da ist eine Rockmausi.
Da ist eine Rockmausi, was mir gerade zuwinkt. Meine kleine Rockmausi.
Kleine Rockmausi ist immer noch aktiv.
Ja, ja. Oh Gott, sie grinst mir gerade an.
Ja, man sieht es an der Cora ihrem verliebten Gesichtsausdruck.
Ja.
Dass sie da gerade was ganz was Schönes zu Gesicht kriegt. Kurz vorm Bett gehen.
Ja, genau.
Ja. Genau, das ist quasi eher die Antwort auf die ganzen Typen.
Mhm.
Und auch dieses eben, dass ihr Gitarrenlehrer gesagt hat, Frauen spielen nicht E-Gitarre. Und eben, was ich sagen wollte, sie war keine Rockmausi, sondern sie war schon immer so coole Brezen. Also
ja.
Sie hat sich jetzt nie so hypersexuell präsentiert, schon eher härter. Mhm. Also, in Anführungszeichen, einfach straight, kurze Haare, Lederoutfit.
Ja.
Genau.
Genau.
Danach kam das Album I Love Rock'n'Roll mit dem berühmten Arrows-Cover.
Mhm.
Das war ja dann auch ein Riesenhit. Da ging es dann auch richtig bergauf mit ihrer Solo-Karriere. Und die hat echt tolle Alben released, große Touren gespielt. Mit The Police, Queen, Aerosmith war die unterwegs. Also wirklich zu den Big Playern gehört. Und
war das
ja.
der also war es dann wirklich so, dass diese Singles sie dann quasi berühmt gemacht haben, wie jetzt Bad Reputation oder Isle of Rock.
Ja, sehr viel berühmter, als sie mit den Runaways war.
Mhm.
Ich würde sagen, die Runaways haben ihr den Weg geebnet und als Solo, die Solo-Karriere ging dann richtig steil.
Mhm.
Und im Jahr 88 hat sie dann den letzten großen Album-Peak mit Up Your Alley. Da ist nochmal die Single I Hate Myself for Loving You drauf. Die war auch dann, glaube ich, auf Platz 8 in den Billboard-Charts. Mhm. Hat dann auch Ende der 80er noch ein bisschen an einem Alice Cooper-Song mitgeschrieben und so weiter und so fort. Und wie bei den meisten klassischen Rockgeschichten, die in den 60ern oder 70ern angefangen haben, sind die 90er eher ein bisschen holprig. Da kam dann der Grunge, der Alternative, wir wissen's. Der Hardrock hatte eine schwere Zeit. Die goldenen Jahre waren halt dann erst einmal ein bisschen vorbei. Aber Joan Jett hat trotzdem weiter Musik gemacht. Sie hat als Produzentin gearbeitet, als Schauspielerin, als Guest Artist. Sie hat sogar in einer Broadway-Produktion mitgemacht von der Rocky Horror Picture Show. Da hat sie die Columbia gespielt. Also richtig coole Sachen gemacht. Und wir spulen jetzt mal ins Jahr 2002. Joan Jett werkelt so vor sich hin. Der ganz große Erfolg ist hinter ihr. Aber sie ist trotzdem schon eine echte Ikone. Sie hat den Beinamen Queen of Rock'n'Roll, den gönne ich ihr absolut. Den hat sie sich verdient, finde ich. Sie war auch so ein bisschen das erste Riot Girl.
Mhm.
Und im Oktober 2002 hat der Rolling Stone, der US-amerikanische Rolling Stone, ein neues Heft rausgebracht, wie jeden Monat. Und Cora, ich habe dir doch heute eine E-Mail geschickt,
ja,
wo ich draufgeschrieben habe in dem Betreff: erst anschauen, wenn ich es dir erlaube. Obacht geheim.
Ja, und ich habe die extrem zurückhalten müssen. Das ist
ja schrecklich, oder?
Ja, ja.
So eine Selbstbeherrschung.
Mhm.
Und die dürftest du jetzt anschauen. Da ist nämlich das Titelbild dieser Ausgabe zu sehen.
Okay.
Da würde ich dich gerne mal fragen, was du siehst, was da steht, du lachst und was du davon hältst.
Also, ich hab mir jetzt eigentlich darauf vorbereitet, die Joan Jett zu sehen, aber ich sehe sie nicht.
Na, sie ist wirklich, man sieht sie überhaupt nicht.
Warte mal. Ja, sie ist da. Also ich lese gerade quasi die Titel der besprochenen Personen. Da steht sie auch nicht drin.
Mm-mm. Du musst erst einmal erklären, was du drauf siehst, bevor du sagst, was du nicht drauf siehst.
Okay. Also ich sehe Shakira, ich sehe Britney Spears und ich sehe, ist das die von, ich bin so schlecht in R&B, wie ist das?
Aber du hast das Genre schon richtig zugerechnet.
Ja, von I'm a Survivor.
Von Destiny's Child.
Ja, nicht?
Ich glaube, es müsste doch Mary J. Blige sein, oder?
Ah, okay. Dann Mary J. Blige.
Ja. Yeah.
Ja, kann sein. Genau. Die drei Frauen.
Ja.
Sind da sehr präsent drauf. Die Britney Spears ist in der Mitte. Die Shakira ist links und die Mary ist rechts. Der Britney. Gut.
Was steht da drüber?
Women in Rock Special Issue. Okay, hätte jetzt auch nicht damit in Verbindung gebracht.
Ist jetzt quasi nicht das, was, wären jetzt das nicht die ersten drei Frauen, die dir einfallen bei der Überschrift Women in Rock?
Na, also Britney Spears ordne ich jetzt nicht zu Rock ein.
Aber die Shakira hat immerhin ein Guns N' Roses T-Shirt an.
Das ist richtig. Die hat ein Guns N' Roses T-Shirt auch. Die Mary J. Blige ist, wie gesagt, würde ich dem R&B, dem Rhythm and Blues zuordnen. Was natürlich in seine Wurzeln schon irgendwas mit Rock zum Dor hat, aber
Ja, ist schon eher in dem Fall dann Teil der Hip-Hop-Szene.
Richtig.
Und das stehen ja auch noch, du hast ja auch schon die Namen, die noch daneben aufgelistet sind. Es ist ja immer schön, wenn Frauen mal auf Titelbildern sind. Ja. So alte Regel, dann nur im Konglomerat.
Ja, natürlich, sowieso, eh klar.
Frau kann nicht auf dem Titel sein. Wenn irgendeine Zeitung, und da spreche ich aus Erfahrung, Frauen aufs Titelbild nimmt, dann müssen es mehrere sein. Sonst reicht's nicht. Ich habe noch nie, bei meinem ehemaligen Magazin, gab es noch nie eine einzelne Frau auf dem Titelbild.
Ehrlich nicht?
Mm-mm.
Okay, also du redest aber jetzt von Musikmagazinen?
Ja.
Ah ja. Weil ich habe jetzt gerade an, meine Eltern haben früher immer TV-Zeitschriften.
Naja, ich rede von Musikmagazinen.
Ja,
ich rede auch von Rockmusikmagazinen.
Ja. Ah, okay. Das ist mir noch nie aufgefallen, aber da bist du mehr in der Materie.
Immer nur mehrere Frauen. Das ist ganz wichtig. Es ist entweder immer nur sowas. Women in Rock. She Rocks. Also wenn eine Frauentitelstory, dann nur über alle Frauen. Weil das ist dann scheinbar ebenbürtig zu Judas Priest Have a Nice Album.
Mhm.
Ja, das ist leider so. Kann ja mal vorlesen, wer da noch an der Seite steht, wer also auch in diesem Special vorkommt.
Mhm.
Avril Lavigne, gut, ist wenigstens eine Punk-Girl. Ashanti, Norah Jones, Cher, Lil' Kim, Alanis Morissette, Joni Mitchell, Pink, Sharon Osbourne, Michelle Branch, Tori Amos, Nikki Costa, Sleater-Kinney. Also da wären jetzt schon einige dabei, finde ich, die ich absolut nicht einem Rock-Special zuordnen würde.
Na, also hier.
Schon mal die drei, die auf dem, die zu sehen sind bildlich.
Ja, Ashanti ist doch.
Da so R&B.
Ja. Und
Lil Kim, absolut.
Ja, Lil Kim ist Hip-Hop, oder?
Ja. Britney, Shakira, Mary J. Blige, Norah Jones ist.
Ja, das ist Jazz eigentlich.
Ja. Singer, Songwriter.
Ja, die kommen
Jazz.
So ganz woanders hin eigentlich.
Ja.
Okay, interessant.
Dein kurzes Urteil zu dieser Ausgabe?
Ja, Themaverfehlung.
Schon, oder?
Sex.
Wortbildschere.
Ja, aber hallo. Okay, eigenartig. Ja, das ist, also, sehr interessant.
Mhm. Und zu dieser Ausgabe hat Joan Jett einen Leserbrief verfasst.
Wirklich?
Der dann aber angeblich vom Redaktionsteam nicht abgedruckt wurde. Und dieser vermeintlich nie erschienene Leserbrief kursiert seitdem aber im Internet. Und da würde ich dir jetzt gern ein bisschen was draus vorlesen.
Bitte.
Also, ich fange mal an. Ich habe versucht, eine clevere Formulierung zu finden, um meine Abscheu vor eurer Women in Rock-Ausgabe auszudrücken. Aber was ich zu sagen habe, ist wirklich ganz simpel. Ihr seid völlig bescheuert.
Geil.
Nach Rolling Stone-Maßstäben ist Rock nicht länger ein Musikstil, sondern ein modisches Kostüm, das von teuren Stylisten zusammengeschustert und der neuesten Pop-Tart-Barbie-Puppe übergestülpt wird. Gebt einem Mädchen ein paar enge Hosen und ein Stachelarmband und schon ist sie Rock. Oder Guns N' Roses T-Shirts, genau. Eure schlechte Wahl der Covergirls und der Künstlerinnen erinnert an die Sports Illustrated Badeanzug-Ausgaben. An den brustbetonten Models ist an sich nichts auszusetzen, aber wir alle wissen, dass sie nichts mit Sport zu tun haben. Was für Frauen, die sich wirklich für Sport interessieren oder vielleicht sogar echte Sportlerinnen sind, einfach beleidigend ist. Und jetzt kommt dein Guns N' Roses T-Shirt-Thema. Ja, Britney hat einen talentierten Stylisten und ja, irgendjemand hat Shakira ein Guns N' Roses T-Shirt geschenkt, das sie tragen sollen. Aber weder jetzt noch irgendwann werden sie jemals Rock sein. Unterschreiben wir so, oder?
Ja.
Amen. Ja. Vielleicht ist es naiv von mir, von einer Zeitschrift, auf deren Titelbild regelmäßig eine nackte, untergewichtige Schauspielerin zu sehen ist, auch nur einen Hauch von Rock'n'Roll-Glaubwürdigkeit oder Respekt für Frauen zu erwarten. Die Sache ist die, dass ich eine Musikerin mit einer Rockband bin und wie wir alle bin ich gierig nach jedem kleinen Krümel Anerkennung, den echte Rock'n'Rollerinnen zugeworfen werden könnte. Wie ein Trottel habe ich jetzt $5 aus dem Fenster geworfen. Und ich bin wütend genug, um meinen ersten Leserbrief zu schreiben. Avril Lavigne bekommt ein paar Nietenaccessoires von Hot Topic und schon steht sie für die freche Tradition jugendlicher Empörung. Ist das euer Ernst? Und könnte mir bitte jemand erklären, warum die Leute immer wieder darauf bestehen, Pink als Rockmusikerin zu bezeichnen?
Ja, da hat sie recht. Das stimmt. Das ist wahrscheinlich, weil die Pink einfach so hier einfach damals sehr punkig rüberkommen ist.
Genau, aber und sie hatte schon auch dieses, was ich an Pink schon mag, ohne dass ich jetzt großartig mich mit ihr beschäftige oder ihre Musik höre, dass sie halt nicht dieses Klischee-Pop-Sternchen war.
Ja, voll.
Sie hatte voll. Schon auch ein bisschen dieses Rebellische, diese andere Optik, den Irokesen, dieses Anti. Sie war halt so Pop-Punk.
Genau.
Aber als waschechte Rockerin würde ich sie jetzt nicht bezeichnen. Genau, sie regt sich da noch weiter auf. Sie sagt zum Beispiel, natürlich spielt sie darauf an, dass Britney Spears I Love Rock'n'Roll auch gecovert hat.
Ah, okay.
Was sie natürlich eine Frechheit findet.
Ja, ja.
Sie sagt auch, dass es wirklich Wahnsinn ist, weil sie zum Beispiel hat nie aufgehört zu touren mit ihrer Band. Sie haben im Nahen Osten gespielt, sie haben für die Truppen in Afghanistan gespielt, sie hat da eine Burka auf der Bühne getragen und sie ist sich vom Leib gerissen und ist drauf rumgetrampelt, hat eine fiese Rockshow abgezogen, sie wirft sich irgendwie in jedes Live-Erlebnis hinein und lebt es halt seit Jahrzehnten. Und da empfindet sie eine solche Titelstory halt einfach als absolute Farce. Ja, sie sagt dann auch weiterhin, was ist mit den Donners, mit den Yeah Yeah Yeahs, mit den Distillers? Ein Magazin wie The Rolling Stone hat die Macht, ein wichtiges Licht auf Gruppen wie diese zu werfen. Stattdessen spielen sie nur auf Nebenschauplätzen und das wertvolle Rampenlicht wird an die ewig gleichen, überbelichteten Pop-Prinzessinnen verschwendet, die nichts mit Rock zu tun haben.
Es ist echte Verschwendung. Das stimmt. Weil dieses Titelbild, das bringt jetzt der Shakira nichts, das hat der Britney nichts gebracht und es hat der Mary nichts gebracht. Das ist.
Na, die haben das zu dem Zeitpunkt, waren die ja so am Peak.
Genau.
Da hat das scheiß Rolling Stone Titelbild. Ja.
Genau.
Aber ein Magazin möchte natürlich verkauft werden. Und wenn das halt die großen Stars der Stunde sind, kann man natürlich damit rechnen, dass sich ein solches Titelbild mit relativer Sicherheit gut verkauft. Wobei ich jetzt die Rolling Stone Leser aus dem Jahr 2002 nicht kenne, die Zielgruppe nicht. Aber das Rolling Stone ist ja traditionell schon ein Rock'n'Roll-Magazin. Und Britney Spears und Shakira sind ja schon eher für ein Teenie-Publikum. Und weiß nicht, ob sich im Jahr 2002 Teenager und junge Menschen den Rolling Stone gekauft haben.
Das bezweifelt ihr. Jetzt wäre es natürlich interessant zu sehen, was diese Ausgabe so an Verkaufszahlen hat. Ne?
Das werde ich mal. Ich habe das nicht gefunden. Ich habe dieses Bild habe ich nur bei eBay Kleinanzeigen bei amerikanischen Kleinanzeigen gefunden, die diese Ausgabe noch versteigern irgendwie. Aber das werde ich auf jeden Fall noch mal tiefer reingehen und vielleicht, wenn ich es finde, in der nächsten Folge noch mal einstreuen, ob sich die jetzt relational gut oder schlecht verkauft hat, die Ausgabe. Sie schreibt dann weiter, hätte die Ausgabe Frauen in der Musikszene geheißen oder vielleicht ein paar süße Mädels mit Top-10-Platten, die gerade erscheinen, hätte ich nichts dagegen gehabt. So abgedroschen es auch klingen mag, Rock ist etwas, das für einige von uns immer noch von Bedeutung und sogar heilig ist. Wenn man das Wort Rock in fetten Buchstaben neben einem Bild von Britney fucking Spears verwendet, wird die ganze Veröffentlichung zu einem Witz. Und zwar zu einem schlechten. Das sind ihre abschließenden Worte.
Ja, ich stimme voll zu. Hast du gut formuliert, Joanne.
Kannst du auch ihre Wut verstehen?
Absolut.
So ein bisschen?
Ja, total. Und vor allem denke ich mir, was haben sich die Redakteure damals gedacht? Also, das sind ja alles Leute, von denen du meinst, die haben ein bisschen Hirn. In ihrem Kopf.
Ja, möchte man meinen.
Aber also ich kann da bloß am Kopf schütteln. Ich schüttel schon die ganze Zeit den Kopf.
Ich sehe schon, die Cora sitzt da und sagt eigentlich so,
Das ist echt.
Völlig fassungslos.
Ja, ich bin fassungslos. Ich war damals nur, 2002 war das, ne?
Mhm.
Da war ich 10. Da war ich, also damals glaube ich noch zu jung, um diesen ganzen Hype in ganzer Fülle mitzubekommen und zu verstehen. Deswegen, ja, vielleicht hat's wirklich wirtschaftliche Gründe, dass die da dieses Titelbild auswählen, aber das rechtfertigt das halt einfach auch nicht. Also das Rolling Stone ist halt einfach, so wie es die Joanne sagt, eigentlich ein Magazin, was für die Rockmusik ausgelegt ist und nicht für irgendwelche Popsternchen. Also.
Ja, und ich finde das Argument, das sie hat, auch sehr valide, dass sie sagt, hättet ihr dem Ganzen einen anderen Titel gegeben?
Ja, richtig.
Also ich finde einfach die Wortbildschere so verrückt. Also
richtig.
Wirklich, Women in Rock, ich hatte erst noch kurz mir den freudschen Verleserer ins Hirn reingebrettelt, dass ich gedacht habe, es heißt Women Who Rock. Und dann dachte ich mir so für mich, naja, vielleicht kann man das halt so ein bisschen verstehen im Sinne von, die halt gerade richtig abliefern, weißt, bei denen es gerade richtig läuft, so Women Who Rock, so We Girls Rock the World, so dieses Ding, das Narrativ gibt's ja auch.
Mhm.
Aber es steht ja wirklich Women in Rock drauf. Und das finde ich einfach auch wirklich, wo ich das zum ersten Mal gesehen habe, mich hat's echt zerrissen vor Lachen. Und dann liest du eben an der Seite
ja irgendwie
die ganzen Künstlerinnen und wie gesagt, bis auf, wo ich es noch irgendwie nachvollziehen kann, keine Ahnung, Joni Mitchell, ja, Sharon Osbourne, ja.
Ja.
Alanis Morissette irgendwie auch noch eher, aber dann wird's schon, Ja, Cher auch noch, weil die früher halt in dieser ganzen Rock-Szene total dabei war. Aber dann sind da einfach auch Namen, wo ich so denke, nee.
Aber du, also ich finde Sharon Osbourne irgendwie weird, weil, also sie hat einen wichtigen Beitrag zu der Musikgeschichte gemacht, aber sie hat ja jetzt selber auch keine Musik geschrieben oder so.
Nee,
ja?
Aber wenn es jetzt Women in Rock, da kann ich schon noch sagen, naja, ist es ja auch Sharon Osbourne mit ihrer Rolle im Musikbusiness
ja
eine Ausnahme. Richtig. Und sie ist auf jeden Fall eine aktive Akteurin im Rock-Musik-Business.
Das ist korrekt, ja, das stimmt.
Ich finde auch, mich hat es erst auch kurz irritiert, weil ja sonst aber nur Musikerinnen oder Sängerinnen dastehen und dann Sharon Osbourne. Aber ich finde, sie hat schon eine ziemlich außergewöhnliche Rolle, weil sie damit so berühmt geworden ist, dass sie halt so eine knallharte Managerin ist. Aber den Rest fand ich auch einfach weird. Und da frage ich mich auch, was die KollegInnen da von vor 23 Jahren sich dabei wohl gedacht haben. Wie gesagt, die Wortbildschere ist verrückt. Ich glaube, als du das Bild aufgemacht hast, hast du was ganz anderes erwartet.
Ich hab auf die Joan Jett gewartet, aber die kam nicht.
Nee, und sie wird ja im Beitrag nicht mal, ich glaube, sie wird mit einem Nebensatz erwähnt.
Boah, ist das bitter.
Das und das ist natürlich so für so eine Ikone, die wirklich Pionierarbeit geleistet hat und sich wirklich die Hacken abgespielt hat und wirklich den Rock'n'Roll-Lifestyle gelebt hat, aber ohne dieses ganze überzogene, ohne diesen ganzen Glam-Faktor, weißt? Der Joan Jett nehme ich einfach ab, dass sie Rock'n'Roll spielt, weil sie Rock'n'Roll spielen will. Punkt aus.
Voll.
Kein Sex, keine Drugs, alles scheißegal, die will Rock'n'Roll spielen. Und sie ist erst so eine wichtige Frau in der Szene und die dann, also es wäre die erste, die mir einfällt, wenn jemand sagt, Jacqueline, mach mal ein Brainstorming, wir machen eine Frauen in der Rockmusik-Story. Ja, die ist doch unter den Top 5, die mir wie aus der Pistole geschossen einfallen, die wichtig sind.
Ganz vorn dran, ja.
Aber absolut. Da stehen halt Shakira, Britney Spears und Jay Blige.
Aber, also, vielleicht hat sich das mittlerweile geändert. Vielleicht ist die Wahrnehmung jetzt eine andere. Ich glaube, damals, in Anfang der 2000er, war das ja extrem mit eben Britney Spears und diesen ganzen Frauen, die Popsternchen waren, sind. Das gibt's ja jetzt in dem Ausmaß heutzutage gar nicht mehr.
Nicht so krass, so dass da eine nach der nächsten kommt. Mhm. Also natürlich haben wir jetzt Taylor Swift, aber die hält sich
ja
auch lange und ist auch was anderes wieder ein bisschen. Da war also eine richtige Fabrik am Laufen.
Aber was würdest du sagen, wenn jetzt der Rolling Stone eine Ausgabe rausbringt mit Taylor Swift? Ganz
haben's bestimmt.
Haben's sicher gemacht, oder?
Ja, haben's sicher gemacht. Das ist ja, Rolling Stone hat sich aber inzwischen halt auch einfach ein bisschen mehr Richtung geöffnet, genreübergreifend. Ist schon noch, glaube ich, der Rockanteil, ich lese ihn nicht aktiv, aber die haben sich einfach in den letzten Jahren geöffnet und ist halt mehr so Musikkultur. Wenn Taylor Swift so ein großes popkulturelles Phänomen ist, und das ist es ja einfach, dann kann der Rolling Stone da nicht wegschauen. Dann schreibt er ja aber auch nicht Top Women in Heavy Metal und dann ist es Taylor Swift.
Also, genau.
Man kann sie irgendwie anders betiteln.
Ja.
Ja, aber das fand ich einfach, das Titelbild, das hat total viele mir ausgelöst.
Ich bin immer nur quasi innerlich am Kopf schütteln.
Ja. Und am Ende unseres Gesprächs muss ich jetzt noch kurz was beichten.
Hau raus, Schick, du kannst mir alles erzählen.
Der Leserbrief, den wir gerade gelesen haben.
Ist nicht von der Joan, sondern von dir.
Nein, aber fast. Es ist wohl so, dass der lange kursiert ist, aber sie hat ihn wohl gar nicht geschrieben.
Ah, okay.
Weil im Joan Jett News Archive, da ist alles, was auf ihrer Website so passiert, was dann irgendwann wieder gelöscht wird, ist da nach Jahr schön fein säuberlich, so wie ich das mag, ordentlich abgelegt. Und da findet man folgende Meldung aus dem November 2002. Hallo zusammen. Wir entschuldigen uns für die Verwirrung, aber Joan Jett hat den offenen Brief an den Rolling Stone nicht geschrieben, sondern er wurde von Maya Price, einer talentierten Künstlerin und Autorin in New York City, verfasst und an uns weitergeleitet. Uns gefiel der Inhalt sehr, aber wir hatten nichts mit dem Schreiben zu tun. Vielen Dank für die große Resonanz auf den Artikel. Herzliche Grüße und ein frohes Thanksgiving, Kenny Laguna.
Okay,
ein
wow.
Kleiner Plot-Twist.
Krass, aber ich frage mich gerade, warum. Wie heißt sie, die eigentliche Verfasserin?
Die Maya Price.
Die Maya Price. Ich frage mich jetzt gerade, warum sie sich als Joe in Chat ausgeben hat.
Sie hat ihr das ja auch geschickt.
Aha.
Das finde ich ja cool. Und ich glaube, sie wollte halt mit diesem Perspektivwechsel, das kommt natürlich, die Message wird klarer, wenn es die Ikone selber schreibt.
Ja.
Und
ja.
nicht eine Maya Price, die niemand kennt. Mhm. Es war halt irgendwie so eine Mischung aus kleinem revolutionären Akt und Kunstwerk oder Kunststunt gedacht. Und ich fand aber trotzdem, dass es ein toller Anlass war, um dieses Cover zu diskutieren und um ins Gespräch zu kommen. Weil ich finde trotzdem, dass man vieles aus diesem Brief unterschreiben kann und vieles davon. Also ich hätte jetzt einfach auch, ja, wenn man halt sagt, das hat die Joan Chet geschrieben, hätte ich ja gesagt, ja klar.
Voll.
Weil es ja so nachvollziehbar ist.
Mhm.
Das Einzige, was für mich immer schwierig ist inzwischen, wobei ich das auch verstehen kann, und ich glaube 2002 war das auch noch anders, diese Seitenhiebe auf die abgebildeten Frauen.
Ich wollte wirklich gerade was dazu sagen, weil es dann doch schon immer so, es fühlt sich so ein bisschen ellbogig an.
Genau, so ein bisschen zu sehr, ja, die Barbie-Puppe, so despektierlich ein bisschen.
Mhm.
Und ich glaube, ich kann es irgendwo verstehen, wenn man in so einem wütenden Ding drin ist und weiß ja vielleicht auch das ist, was so der erste Gedanke ist.
Mhm.
So, weißt du, wenn du mal ungefiltert in dich hineinhorchst, ohne dass du nochmal 10-mal überlegst, darf man das jetzt so sagen oder nicht, hat man wahrscheinlich so den ersten Blick so, what the fuck, was machen denn diese Pop-Girlies jetzt auf diesem, unter dieser Überschrift? Aber wenn man dann drüber nachdenkt, genau, finde ich, das ist der einzige Punkt an diesem Leserbrief, von dem ich übrigens am Anfang erst auch noch selber dachte, dass er echt ist.
Cool.
Also ich habe den zum ersten Mal gelesen mit der Annahme, dass das Joan Chet geschrieben hat. Und da dachte ich mir eben, ich kann alles nachvollziehen. Ich kann die Wut nachvollziehen und ich kann das Unverständnis nachvollziehen. Und ich kann auch diese Seitenhiebe irgendwie nachvollziehen, aber ich finde es, wenn man dann länger drüber nachdenkt, uncool, weil es dieses Ellbogige ist, weil ich finde, berühmte Frauen können nebeneinander existieren und sich supporten, ohne sich abzuwerten. Weil im Endeffekt war es die Fehlentscheidung oder der Fehler der Rolling Stone-Redaktion.
Ja.
Gut, die Künstlerinnen hätten natürlich auch sagen können, ach, Rockausgabe, weiß ich jetzt nicht, ob ich mich da dazu zähle. Aber wer weiß auch, wie die Kommunikation gelaufen ist. Das kann man ja nie.
Das Management und.
Da sagen die, da fahrst du hin, machst Fotos, verzeihst ein bisschen was. Rolling Stone Cover, super.
Ja, das ist, da werden immer groß gefuckt. Also vor allem jetzt, glaube ich, bei der Britney Spears sowieso nicht. Die war ja komplett durchgemanaged.
Ja.
Da ist nicht mehr viel
als Selbstentscheidung. Und es ist ja auch, wie gesagt, für die abgebildeten Frauen ist es ja nichts Schlimmes, ist ja nichts Despektierliches, ist ja nichts dabei. Ich glaube einfach für echte Rock'n'Rollerinnen, die sich da den Arsch abspielen und Songs schreiben und üben, bis die Finger bluten, ist das natürlich ein leichter Schlag ins Gesicht. Aber genau, dieser Ton, der da in dem Leserbrief ist, der die anderen so abwertet, der hat mich gestört.
Mhm.
Da dachte ich mir so, ach, schade, ich kann ihre Wut verstehen. Aber das hätte ich mir anders gewünscht, dass sie es anders schreibt. Und als ich dann gelesen habe, oh, das hat nicht die Joan Chet geschrieben, dachte ich mir so, ah, sehr gut.
Ja, die Joan hat wahrscheinlich, ich weiß überhaupt nicht, ob sie überhaupt einen Brief geschrieben hat.
Ich glaube, ehrlich, da steht die sowas von drüber.
Ja, glaube ich nämlich auch. Und wenn sie einen Brief geschrieben hat, dann hat es wahrscheinlich das Fucking bei Britney Spears rausgelassen.
Ja.
Und die Püppchen oder was.
Ja,
genau. Und
die Barbies.
Und
das auf die Optik reduzieren und so. Ja. Genau. Ich habe ja in meiner Karriere als Musikjournalistin schon sehr, sehr viele KünstlerInnen interviewen dürfen, aber Joan Chet war leider nie dabei und das schmerzt mich bis heute, weil das wäre eine von denen gewesen, wo ich sage, boah, mit der würde ich mich so gerne mal unterhalten, weil ich es vor der super viel Respekt habe und ich auch einfach glaube, dass sie total cool und bodenständig ist. Aber dazu hat es leider nie gereicht.
Nein, vielleicht, wer weiß.
Vielleicht kommt es ja noch.
wenn wir dann in dem Stadium angelangt sind, wo wir dann unsere Rolls Royce haben, können wir die Joan mal fragen.
Das ist gut.
Ob es vorbeikommen mag. Wir würden sie abholen.
Mit dem Rolls Royce.
Rolls Royce, genau.
Am Bahnhof in Bad Aibling.
Kein
Oder
Problem.
Bei dir in, das, bei dir ist besser. Bei ja. dir ist schon ein bisschen kosmopolitischer. Ich bin ja voll auf dem Dorf.
Ja, bei uns direkt. Kannst von München direkt ja. vom Flughafen nach Regensburg fahren.
Ja, oder vom Flughafen zu uns, das geht auch. Ich könnte sie sogar vom Münchner Flughafen abholen. Das wären 40 Minuten. Beim Rolls-Royce wahrscheinlich 20.
Ja.
Keine Ahnung.
Genau.
Ja. Das wäre sehr schön. Das nehmen wir uns mal vor.
Mhm.
Mit diesem Podcast. Wir hören auf, Cora, wenn Joan Chat bei uns im Podcast war.
Echt? Hören wir dann auf?
Ja, man soll doch aufhören, wenn es am schönsten ist.
Okay, überredet. Wenn es wirklich so weit kommt, dann müssen wir aufhören.
Übernächste Woche, ja okay, stimmt. Man sollte sich immer Hintertürchen aufhalten.
Ja, aber es ist auf jeden Fall...
Machen wir Pause, dann machen wir was Neues.
Ja, ist auf jeden Fall ein hehres Ziel, was man
Find
verfolgen
ich auch.
Kann.
Ja, das ist gut. Ja, wunderbar. Das war die kleine, feine Geschichte im Schnelldurchlauf der wunderbaren Joan Chett und ein kleiner Plot-Twist im gefakten Leserbrief. Ich habe den sogar mal, das wurde mir aber aufgetragen, bei einer Lesung auf einer Bühne vorgelesen als Leserbrief von Joan Chett. Also ich habe komplette Fake News betrieben.
Oh.
Das müsste ich eigentlich dem Veranstalter mal schreiben.
Wow, okay.
Dass wir da einen Fehler gemacht haben. Weil ich wieder einfach, ohne nochmal nachzurecherchieren, das getan habe, was mir aufgesetzt wurde. So. Da ist ein Leserbrief von der Joan Chett. Cool. So, ja, voll geil. Lese ich einfach vor. Mich überhaupt nicht. Habe ich überhaupt nichts dabei gedacht. Und dann recherchiere ich, dachte ich mir, ach, das wäre doch für den Podcast ein cooles Thema. Dann recherchiere ich und dann irgendwann so, dieser Leserbrief wurde nie von Joan Chett geschrieben. Ich so, Heidewitzka.
Ja, aber besser später als nie. Ich habe mich das letzte Mal auch verquatscht. Ich habe von meiner Gitarre gesprochen und habe dann gesagt, ich habe eine Gibson LS6. Und dann habe ich mir gedacht, das hört sich nicht richtig an. Es ist eine 6S. Genau.
Ja, okay, du hast ja. die.
Ich habe mir versprochen. Aber
du hast da geil, sowas stört einem nachher.
Ja, natürlich.
Dann, gell?
Ja, voll. Das hat mich dann gefuchst. Und da ich wahrscheinlich schon, und dass einige unserer HörerInnen vielleicht schon so ein bisschen dir Nerds sind, wollte
ja.
das jetzt schon nochmal klarstellen.
Ja.
Von dem her, Shake, mach dir nicht fertig, das Irren ist menschlich und du hast es ja jetzt richtig gestellt.
Ja, absolut. Ab dem Zeitpunkt, wo es mir klar war, habe ich mir gedacht, oh, das muss ich jetzt gleich in die Welt hinaustragen. Und ich habe jetzt auch mein Soll hiermit erfüllt, finde ich.
Ja, super.
Und ich fand es eigentlich auch total lustig, dass
richtig,
es mich
richtig.
Selber auch so verwirrt hat.
Ja, weil es ja auch so glaubwürdig ist.
Ja,
also es ist
genau.
wirklich glaubwürdig.
Also es ist schon gut gemacht. Deswegen, aber jetzt haben wir hier einfach auch mal ein paar Sachen richtig gestellt. Ich sag dir gleich, wir werden noch öfter in Schmarrn reden, versehentlich.
Ja, mit Sicherheit.
Also auch mal so Jahreszahlen verbuchseln oder so. Man darf uns natürlich immer erbarmungslos korrigieren.
Ja.
Das halten wir aus.
In die Kommentarleiste schreiben.
Ja. Ja, aber höflich bleiben wäre wichtig.
Ja.
Aber ansonsten halten wir das aus, aber wir versuchen natürlich immer brav und fein zu recherchieren. Manchmal steht es auch richtig recherchiert da und ich sag's trotzdem falsch. Also das passiert auch. Dass wir denken, hä? Oder wie du mit deiner Gitarre. Ich meine, du weißt ja, wie deine Gitarre heißt.
Ja, voll.
Aber dann redet man halt so und dann zwei Tage später denkt man sich, S66S.
Ja.
Und dann schaut man nur mal dann so, ach.
Ja,
ja,
genau.
Das geschieht. Naja, das war's von uns. Das war die dritte Folge unseres Podcasts, Cora.
Shake, vielen, vielen, vielen Dank für den Input. Es war mir ein Fest, wie immer. Hat extrem Spaß gemacht.
Das freut mich sehr. Mir hat's auch Spaß gemacht. Und das Schöne ist, wenn man dann wieder mit der Recherche dran ist, man lernt ja auch für sich selbst und fürs Leben was dazu.
Voll.
Voll. Also sowohl beim Zuhören als auch beim selber Recherchieren bereichert einen dieser Podcast sehr. Und beim Zuhören natürlich erst.
Ja, logisch.
Also Leute, beim Zuhören, das ist eine Bereicherung. Das merkt man erst gar nicht. Das merkt man erst hinterher, wie bereichert das ist.
Vor allem, wenn man den Podcast in Dauerschleife hört.
Ja, genau. Es ist wie so subconscious. Ja. Muss man nachts, wenn man ins Bett geht, muss man den ganz leise neben das Ohr legen und in Dauerschleife laufen lassen. Und das macht einen, also gibt es Studien jetzt schon, nach den ersten 3 Folgen Studien, die belegen, dass man dazu einen besseren Menschen wird, wenn man das so macht.
Und schlauer.
Ja, absolut.
Ja.
Aber das liegt ja auf der Hand. Da braucht man keine Studien.
Ja, eben. Das kann auch auf Lautstärke Stufe 1 sein oder so. Also nur Dauerschleife ist.
Dauerschleife ist besonders wichtig. Gut, dass wir das jetzt zum Schluss da. Ja, schau, mit dem, jetzt machen wir schon für uns selber Werbung und dann merken die Leute, wow, die kriegen die leider so, jetzt lassen wir es einmal Werbung machen für Gibson. Gibson, Marshall, Engel, am liebsten Engel, wir spielen ja beide Engel-Amps.
Ja, richtig.
Also wenn es
Tit Morning! Tit Morning!
Ist Oberbayern.
Ja, ist Oberbayern.
Ja, ist aus meiner Hut. Tit Morning ist aus meiner Hut. Ist ja quasi in Hör- und Rufweite,
ja,
ist das.
Das ist zu Gennadro, ja.
Ja, also das. Na, ich sehe da eine rosige Zukunft für uns. Und in 2 Wochen gibt's die nächste Folge. Und dann bist du dran.
Genau.
Hast du, schwebt dir schon was vor, oder?
Mir schwebt was vor. Darf ich da jetzt drüber reden oder lieber nicht?
Kannst du es so verklausulieren?
Also es wird wahrscheinlich mit der Tour zu tun haben.
Okay.
Ja.
Das ist spannend.
Mehr sage ich jetzt nicht.
Da freue ich mich schon sehr drauf. Das finde ich sehr spannend. Ich selber war ja noch nie auf Tour, auch nur so Weekender-Geschichten. Deswegen lausche ich da sehr gerne. Und ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit.
Ich danke dir, liebe Scheck.
Und dann hören wir uns in 2 Wochen mit Coras lustigen Tourgeschichten.
So schaut's aus. Okidoki, Leute.
Bis dann. Ciao, bis ciao. Dann. Servus.
Ciao. Super. Aufnahme. Stopp. Free Audio Post-Production. By Alphonic.com.